Die Geschichte ist vielleicht für die etwas größeren, älteren Kinder, aber ich schätze, die Kleinen haben ja auch was davon. Was können Kinder besser wie Erwachsene? Jetzt müssen die Finger so schnell hochfliegen, weil ihr alles besser könnt, oder? Ihr könnt nichts besser wie die Erwachsenen? Krach machen. Können Erwachsene aber auch gut. Was können Kinder besser wie Erwachsene? Unordnung machen. Gibt es auch Erwachsene, die das können, glaub mir. Bitte. Spielen? Es gibt auch Erwachsene, die gerne spielen. Aber gut. Bitte. Okay. Jetzt kommt natürlich die Gegenfrage. Was können denn Kinder nicht so gut wie Erwachsene? Bitte. Okay. Was wolltest du sagen? Was bitte? Aufräumen. Okay. Könnt ihr euch noch was anderes vorstellen, was Erwachsene können? Denkt vielleicht mal, kleiner Tipp von mir, was ist in 10 Tagen? Was ist in 10 Tagen? Richtig. Und das ist noch lange hin, oder? Viel zu lange, oder? Besser wäre es, wenn es morgen wäre, oder? Genau. Weil Kinder nämlich, glaube ich, nicht gut warten können. Ist das so? Es gibt auch Erwachsene, die nicht gut warten können. Das weiß ich auch. Ich möchte mit euch heute einen kleinen Test machen. Die Eltern mögen mir das verzeihen, was ich jetzt vorhabe. Aber gut, das muss jetzt sein, sonst geht das nicht auf. Ich habe euch was mitgebracht. Ihr beide seid schon. Was steht da drauf? Was steht da? Nimm 2. Gut. Jetzt machen wir einen kleinen Test mit euch. Ihr dürft euch alle einen Bonbon nehmen. Einen. Und den zweiten, darauf müsst ihr so lange warten, bekommt ihr nach der Predigt, wenn ihr den ersten noch nicht gelutscht habt. Das heißt, ihr müsst den Bonbon in der Hand halten, in die Tasche stecken, der Mama geben. Ihr dürft den ersten Bonbon nicht lutschen. Ihr müsst jetzt so lange warten, bis ich mit der Predigt fertig bin. Dann zeigt ihr mir den ersten Bonbon und dann bekommt ihr den zweiten. Dann testen wir mal, ob ihr wirklich nicht warten könnt. Ich frage jetzt nicht, ob es in Ordnung ist. Das glaube ich nicht, aber wir machen das jetzt trotzdem mal. Es darf sich jeder einen Bonbon nehmen. Du nimmst dir auch einen. Auch gut. Ihr dürft dann wieder auf eure Plätze gehen, wenn ihr einen Bonbon habt. Und nach der Predigt zeigt ihr mir euren Bonbon oder ihr zeigt ihn mir nicht. Das ist eure Entscheidung. Gut. Wollt ihr keinen? Nein. Hast du natürlich auch das Risiko nicht, dass du keinen mehr hast nachher. Super. Nimmst du auch einen? Willst du keinen haben? Doch, siehst du, alles gut. Okay, dann dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen und nach der Predigt kommt ihr zu mir und zeigt mir den Bonbon. Oder auch nicht. Warten, aber auf was? Warten. Ein Begriff, der negativ besetzt ist, oder? Warten fällt oft so schwer. Ein Kind kann es oft nicht erwarten, dass es zu Weihnachten oder zum Geburtstag die Geschenke auspacken darf. Das verliebte Pärchen kann auch nur schwer darauf warten, die Sexualität erst in der Ehe zu erleben. Der Sportler kann es nicht erwarten, den Lohn seines Trainings mit dem Platz ganz oben auf dem Treppchen belohnt zu bekommen. William Somerset Maugham hat einmal gesagt, der Mensch hat das Warten verlernt, daran liegt das Grundübel unserer Zeit. In unserem Tagesablauf müssen wir immer und überall warten. Manche warten morgen schon auf den Wecker, weil sie Angst haben, sie könnten das Klingeln des Weckers überhören und einfach weiterschlafen. Dann warten wir als nächstes an der Badezimmertür, weil ein Familienmitglied schneller war und nun nicht wieder herauskommt. Beim Frühstück warten wir, dass der Toast hochspringt. Bei der Fahrt zur Arbeit stehen wir an der roten Ampel und warten. Beim Arztbesuch, ihr wisst schon, was jetzt kommt, sitzen wir im Wartezimmer. Ein Comedian hat einmal gesagt, dass in der Zeit, die man während seines Lebens im Wartezimmer bei Ärzten verbringt, selbst hätte Medizin studieren können. Die Warteschleife beim Telefonieren. Wer kennt sie nicht? Man möchte dringend etwas mitteilen und wird durch die Musik immer nervöser und unruhiger und muss doch warten, bis der gewünschte Gesprächspartner den Hörer abnimmt. Oder nehmen wir den Restaurantbesuch. Wenn man keinen Tisch bestellt hat, wartet man schon an der Tür. Dann wartet man natürlich auf die Speisekarte und erst recht auf das Essen. Die Rechnung kommt meistens schnell. Auf die muss man nicht lange warten. Warten gehört zum Leben dazu. Wisst ihr, wie viel Zeit man in seinem Leben mit Warten verbringt? Statistiken sagen, dass man zwischen 25% und 33% seines Lebens mit Warten verbringt. Eine Zahl, die einen schon ins Grübeln bringt, oder? Um es ein bisschen plastischer zu bringen, eine 60-jährige Person hat dementsprechend ca. 18 Jahre seines Lebens mit Warten verbracht. Ist Warten immer gleich? Wie fühlt sich das an, Warten? Gibt es da Unterschiede? Ich glaube schon. Und was macht dann diesen Unterschied aus? Ist es vielleicht der Anlass? Bestimmt ist es so, dass sich jemand, der sich auf seine Hochzeitsfeier freut und seine zukünftige Ehefrau bzw. auf seinen Ehemann wartet, andere Gefühle, wie zum Beispiel Vorfreude, Sehnsucht, Liebe, Herzlichkeit, Wärme, mit dem Warten verbindet. Aber wie ist es mit jemandem, der zum Tode verurteilt wurde und demnächst hingerichtet werden soll? Diese Person würde alles geben und noch sehr lange darauf warten wollen, bis der Henker an der Zellentür steht, um ihn abzuholen zur Exekution. Also, der Anlass ist bestimmt ein Unterschied, wie ich warte. Gibt es eine Zeit, die mir sagt, wie lange Warten eigentlich Warten ist? Für den einen sind 5 Minuten gar keine Wartezeit, sondern die Gelegenheit, einfach mal im Tagesrhythmus auszuspannen. Die Seele baumeln lassen an der roten Ampel, übertriebenerweise gesagt. Und der andere, der tippt schon nervös auf die Tischplatte, wenn das Mittagessen nicht schon auf dem Teller ist, bevor er sich zu Tische setzt. Also das Warten nicht einmal ein paar Sekunden dauert. Also auch hier ist keine eindeutige Feststellung zu treffen, wann Warten beginnt oder beziehungsweise was Warten ist. Wenn wir jetzt nun einmal in der Bibel nachschauen würden, um zu schauen, wer wie lange warten musste, würden euch allen bestimmt etliche Begebenheiten einfallen. Zum Beispiel Abraham, Hiob oder auch Mose. Wie oft steht das Wort Warten in der Bibel? Das dürft ihr jetzt auch mir beantworten. Was schätzt ihr? Traut euch. Wie viel? Eine Zahl? Wer gibt mehr oder weniger? Blamieren könnt ihr euch nicht. Ich hätte auch falsch gelegen. 12.916 Mal steht es in der Bibel. Genauer gesagt, in 9.900 Versen wird das Wort Warten in der Bibel erwähnt. Warum steht es so häufig dort? Wusste Gott, dass wir Menschen mit dem Warten so unsere Probleme haben? Oder wollte er uns damit zeigen, dass er uns versteht, dass Warten nicht eine der Tugenden des Menschen ist, die ganz oben auf der Liste unserer Stärken steht? Ich möchte euch heute mit einem Beispiel aus der Bibel zeigen, was Warten für den Einzelnen zu seiner Zeit bedeutet hat. Alle Bibeltexte, die ich heute lese oder lesen lasse, stammen aus der Übersetzung Gute Nachricht. Und ich habe Benita gebeten, den einen oder anderen Bibeltext heute mit vorzulesen. Und ich darf sie bitten, jetzt mit dem ersten Bibeltext anzufangen. Und der steht für uns alle in 1. Mose, Kapitel 6, die Verse 8 bis 13. 1. Mose 6, die Verse 8 bis 13.
Nur an Noah hatte der Herr Freude. Noah war ein rechtschaffener Mann und lebte in enger Verbindung mit Gott. Unter seinen Zeitgenossen fiel er durch seine vorbildliche Lebensführung auf. Er hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt. Keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Da sagte Gott zu Noah: Mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich sehe nicht länger zu. Ich will sie alle vernichten, denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie getan haben.
Also, es ist die Geschichte von Noah und der Sintflut. Noah bekam von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen. Maße, Materialien, Ausstattung, all das gab Gott detailliert vor. Das ist auf den ersten Blick auch nichts Außergewöhnliches. Was aber außergewöhnlich ist, dass Noah die Arche auf einem Berg bauen sollte. Des Weiteren sollte Noah natürlich versuchen, so viele Menschen wie möglich mit in dieses Schiff zu nehmen. Er sollte ihnen, während er an der Arche baute, predigen, dass Gott alle gottlosen Menschen vernichten wird. Wer aber bereut, der solle gerettet werden. Die Menschen fragten sich aber: Warum baut er hier oben einen Kasten? Und wieso sollen wir dort einsteigen? Man muss dazu wissen, die Menschen zu der Zeit Noah kannten keinen Regen, geschweige denn eine Wasserflut. Die Bäche und Flüsse waren immer gleich gefüllt. Es gab keine Gewitter, die Hochwasser auslösten und auf einmal die Flüsse über die Ufer stiegen ließen. Die Erde wurde mit Tau und Nebel feucht gehalten. Für uns Menschen im 21. Jahrhundert ist das nicht vorstellbar. Wir kennen inzwischen sogar andere Extreme, wie zum Beispiel Tsunamis, die mit ihrer ganzen zerstörerischen Kraft große Landstriche verwüsten können. Was glaubt ihr, wie Noah sich gefühlt hat? Bestimmt hat er gedacht: Warum muss ich das Schiff alleine bauen? Warum hilft mir denn keiner? Er hatte aber Hilfe. Und da steht auch im Patriarchen und Propheten, dass Methusalem und seine Söhne ihm sogar beim Bau der Arche halfen. Noah hat für den Bau der Arche Zypress- und Gopherholz verwendet. Dieses Holz widerstand über Jahrhunderte der Fäulnis. Das heißt aber natürlich, dass das Holz sehr hart war und es kostete sehr viel Mühe und Schweiß und Anstrengung, diese großen Bäume zu fällen und dann für den Bau der Arche zu bearbeiten. Doch was für Noah viel schlimmer war: Er wurde verspottet und ausgelacht. Während der gesamten Bauzeit von 120 Jahren erging es Noah so. Tag ein, Tag aus. Wie fühlst du dich, wenn du morgens aufstehst, um zur Schule, zur Uni, ins Büro oder an die Werkbank fahren musst und schon genau weißt, heute wird wieder gelästert und gespottet, was das Zeug hält? Du kannst es gar nicht erwarten, zur Schule, zur Uni, ins Büro und an die Werkbank zu kommen, oder? Du kannst es nicht erwarten, dich diesem Zustand des heutigen, im heutigen Sprachgebrauch genannten Mobbings auszuliefern, oder? Wie lange musste Noah das aushalten? 120 Jahre. Und er wartete Tag für Tag. Und er folgte den Anweisungen Gottes. Gott gab ihm die Kraft des Himmels, 120 Jahre lang ein Ereignis anzukündigen, das nach damaligen menschlichen Vorstellungen und Wissen unmöglich war. Wenn nämlich auch nur etwas von diesen Aussagen Noah stimmen sollte, dann müsste die Natur beginnen, aus ihrem Gleichgewicht zu geraten. Die Menschen aber feierten, bauten und planten für ihre Zukunft, steigerten sich in weitere Bosheit und trotzten mit Missachtung den Geboten Gottes. Des Weiteren behaupteten sie: Wenn an den Aussagen Noahs etwas Wahres wäre, dann wüssten unsere Gelehrten, Klugen und Weisen auch davon. Und dann? Die Arche war fertig. Und bestimmt gab es auch Menschen damals, die sich das alles ganz genau angeschaut haben, die bestimmt auch in der Arche drin waren und sich genau informierten. Was dachten sie? Ein Ereignis wie die Zerstörung der Welt durch den Gott, der sie geschaffen hat, und die Bestrafung der Geschöpfe, die er selber ins Leben rief, das wird niemals stattfinden. Beunruhigt und ängstigt euch nicht. Noah ist ein großer Fanatiker. Gott sagte dann zu Noah, geh in die Arche und nimm von jeder Tierart ein Paar mit, und von den Unreinen sollte er 7 Paar mitnehmen. Auch das sahen die Menschen, und sie waren bestimmt so neugierig, wie die Menschen es heute auch noch sind. E.G. White schreibt, dass es plötzlich ganz ruhig und still wurde. Die Menschen fragten ihre klugen Köpfe, was da passierte. Vergeblich. Es ließ sich menschlich nicht erklären. Aber trotzdem machte sich keiner, nicht ein einziger auf, Noah in die Arche zu folgen. Die Menschen waren inzwischen so verhärtet, dass selbst dieses einmalige Ereignis sie nicht umstimmen konnte. Wie würdest du reagieren? Geht es uns nicht auch so? Wir wissen um die bevorstehende Wiederkunft Jesu. Wir erkennen die Zeichen der Zeit. Aber wir bleiben lieber passiv sitzen und warten und werden uns am Ende der Zeit vielleicht wundern, dass alles so eintrifft, wie Gott es vorhergesagt hat. Das Beispiel der 10 Jungfrauen sollte uns ein mahnendes Beispiel sein. Es zeigt uns ganz deutlich, dass Verstreichen von Zeit allein uns nicht notwendigerweise auf sein Kommen vorbereitet. Was stellen die 10 Jungfrauen dar? Die Gemeinde. Wie viele der 10 Jungfrauen hatten Lampen dabei? Alle. Was bedeuten die Lampen? Wort Gottes. Wie viele der 10 Jungfrauen gingen mit in den Hochzeitssaal? 50%. Genau die Hälfte. Das bedeutet, die Hälfte der Gemeinde, die meint, vorbereitet zu sein, geht nicht mit ein in den großen Festsaal, sondern wird draußen bleiben. Und dort wird es ein Jammern und Zähmeklappern geben. Zurück zu Noah. Nachdem alle Tiere und Noah mit seiner Familie in der Arche waren, schloss Gott persönlich die Arche zu. Und das lesen wir in 1. Mose 7, Vers 16. Das ist ein kurzer Abschnitt, den lese ich. Der Herr aber schloss hinter Noah die Tür. Ich habe mich gefragt, wie er das gemacht hat. Da war ein großes Tor mitten im Schiff. Hatten sie Ketten, wie früher bei den Burgen, dass sie es von innen hochziehen konnten? Hat Gott das Tor selber hochgehoben? Hat er es verschlossen wie eine Zellentür? Man kennt das Geräusch, wenn ein großer Schlüsselbund klappert und wenn man drin sitzt und sagt, das war's jetzt. Oder wurde es nur verriegelt? Nur dann hätten es die Menschen auch draußen wieder öffnen können. Im Patriarchen und Propheten schreibt doch E.G. White da Folgendes zu. Ein blendender Lichtstrahl und eine Wolke von Herrlichkeit, womöglich heller als ein Blitz, kam vom Himmel herab und schwebte vor dem Eingang der Eiche. Die schwere Tür, die niemand drin hätte bewegen können, wurde von unsichtbaren Händen langsam geschlossen. Auf jener Tür lag nun das Siegel des Himmels. Noah war in Sicherheit. Aber die, die Gottes Gnade verworfen hatten, waren ausgeschlossen. Wenn Christus sein Amt als Fürsprecher für die sündige Menschheit beenden wird, bevor er in den Wolken des Himmels wiederkommen wird, wird sich ebenfalls eine Gnadentür schließen. Dann kann Satan versuchen, das Volk Gottes zu vernichten. Aber genauso wie Noah in der Arche eingeschlossen war, werden die Gerechten von Gottes schützender Macht umgeben sein. So, und was passierte jetzt? Ich meine, es muss für die 8 Personen die schlimmste und quälendste Zeit gewesen sein. Schlimmer noch als die Zeit des Bauens und der Fertigstellung. Noah und seine Familie saßen in der Arche und die war verschlossen. Mit ihnen waren die Tiere. Eine große Glaubensprüfung. Und draußen? Die Menschen werden gerufen haben, sie werden gelästert haben. Und Noah? Er sitzt in der Eiche und wartet. Wie lange muss er warten? 7 lange Tage, eine ganze Woche. Was geht ihm da nur alles durch den Kopf? War es richtig, die Eiche gebaut zu haben? War es wirklich Gottes Stimme, die mich veranlasst hat, dieses Schiff zu bauen und nun darin zu sitzen, während draußen die Menschen weiterhin spotten und lästern? Oder, nein, ich habe so viele tolle Erfahrungen mit Gott gemacht, da kann es doch nicht sein, dass ich mich geirrt habe. Nein, ich bin hier, weil ich Gott vertraue. Er macht keine Fehler. Hast du schon mal auf Regen gewartet? Während die Nachbarn den Grill rausholen und die Gartenmöbel rausstellen? Wie muss Noah sich gefühlt haben? Bin ich verrückt, hier in einem Kasten zu sitzen, hoch oben auf einem Berg, der von außen verschlossen ist, mit wilden Tieren und wenig frischer Luft? Und von draußen höre ich nur Geläster und spöttische Rufe? Nur, was ich nicht höre, sind Regentropfen. Was für eine Glaubensprüfung musste Noah noch erdulden? Aber dann, nach 7 langen Tagen und Nächten des Wartens, der erste Tropfen, dann der zweite, der dritte, und nun wird es immer stärker. Im Nu prasselt es nur so runter. Es trommelt auf das Dach, dass man nichts mehr verstehen kann. Die Stimmen draußen vor der Eiche sind verstummt. Nein, sind sie nicht. Nur rufen sie jetzt, Noah, mach das Tor auf. Wir wollen auch rein. E.G. White schreibt, die Menschen wurden irrsinnig vor Angst, aber ihr Flehen war vergeblich. Und in diesem Moment weiß Noah, das Warten hat sich gelohnt. Wisst ihr, wie lang 40 Tage lang sein können? Denn so lange regnete es, Tag und Nacht. Die Pfadfinder unter uns kennen das Geräusch, wenn der Regen auf das Zeltdach trommelt. Aber da ist man froh, wenn nach ein paar Stunden der Regen aufhört und die Sonne hinter den Wolken wieder hervorbricht und scheint. Bei Noah in der Arche hört man aber es nur ununterbrochen regnen und man sieht nichts. Ihr habt bestimmt alle noch die Geschichte des chilenischen Bergarbeiters vor einigen Jahren im Kopf. Sie mussten in 700 Meter Tiefe über 2 Monate, das sind 60 Tage, ausharren. Und davon waren sie 17 Tage komplett von der Außenwelt abgeschnitten und dem Tod näher als dem Leben. Und man sagt, sie werden wohl Jahre oder ihr Leben lang brauchen, um das überhaupt zu verarbeiten, um ein normales Leben weiterzuführen. Und bei Noah war es nach den 40 Tagen Dauerregen noch nicht vorbei. 150 weitere Tage hatte er mit seiner Familie in der Arche gewartet, bis sie auf dem Berg Ararat aufsetzten. Und Noah musste nochmal weitere 40 Tage warten, bis er das erste kleine Fenster öffnen konnte und einen Raben ausfliegen ließ. Noch weitere 7 Tage, bis er die erste Taube ausfliegen ließ. Und nochmals eine Woche wartete er, bis er ein weiteres Mal eine Taube ausfliegen ließ, um zu erkunden, dass die Erde wieder begehbar sei. Erst dann entfernte er das Dach der Arche und ließ alle Tiere frei, baute einen Altar und opferte Gott ein Brandopfer. Für Noah hat sich das Warten gelohnt. Es war eine Zeit der Entbehrungen, der Widerstände, des Ausgelacht- und Ausgegrenztwerdens, des an sich selber Zweifelns und doch das Vertrauen und der Glaube an seinen Gott haben ihm geholfen, dieses große Ziel zu erreichen. Wie ist es heute? Die gleichen Zustände, die vor der Sintflut um Vergeltung schrien, sind heutzutage vorhanden. Man kennt keine Gottesfurcht mehr und sein Wort und Gesetz wird nicht mehr beachtet. Auch dazu schreibt die Bibel etwas. Lasst uns zwei etwas längere Bibelverse lesen. Der eine steht in 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Und der zweite steht in Matthäus 24, die Verse 34 bis 44.
Denkt daran, wenn das Ende dieser Welt vor der Tür steht, wird es schwere Zeiten geben. Dann werden die Menschen selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen.
Oh, warte, noch mal. Versuch nochmal. Komm vorher, dann komm vor.
Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie hassen das Gute, sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber die Kraft wirklicher Frömmigkeit kennen sie nicht. Halte dich von diesen Menschen fern.
Und der Vers oder der Text aus Matthäus 24. Ich sage euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Aber den Tag oder die Stunde, wann das geschehen soll, kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater kennt sie. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken und heirateten die Menschen, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie ahnten nicht, was ihnen bevorstand, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Von zwei Männern, die dann auf dem Felde arbeiten, wird der eine angenommen und der andere bleibt zurück. Von zwei Frauen, die dann zusammen Korn mahlen, wird die eine angenommen und die andere bleibt zurück. Darum seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommen wird. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Nachtstunde der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Christus sagt also selber, das ist, wie es vor der Sintflut war, so wird es auch sein vor dem Kommen des Menschensohns. Die Verhältnisse, die vor der Sintflut herrschen, sind heute vorhanden. Oder möchte jemand widersprechen? Und wie sieht es dann nun um uns aus? Was bedeutet es für dich, auf den Herrn zu warten? Hast du Angst? Furcht? Bist du unsicher? Oder überwiegt die Freude? Inwiefern prägt das Warten auf Jesus unser Leben als Nachfolger, als Nachfolgerin Jesu? Auf was warten wir? Ist dieses Ereignis, das Kommen Jesu, für uns immer präsent? Und hilft es uns bei den täglichen Entscheidungen? Oder warten wir eher auf den nächsten Arztbesuch, auf unseren nächsten Geburtstag, auf unseren nächsten Urlaub, auf das neue Auto? Wir möchten in unserer Zeit noch so viel haben und das schnellstmöglich. Da ist Warten eigentlich nicht gewünscht. Ihr habt alle das Eingangsvideo wahrscheinlich noch im Hinterkopf. Worauf lohnt es sich denn noch überhaupt zu warten? Gibt es etwas, das uns alle vereint im Warten? Ich glaube, uns alle verbindet der Bibeltext in Johannes 14, die Verse 1 bis 3.
Dann sagte Jesus zu allen: Erschrecket nicht, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
Das ist das Ziel. An einem Ort, an dem ich endlich zu Hause sein kann. An einem Ort, an dem es keine Tränen und keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Das hat Gott uns auch in Offenbarung 21, Vers 4 versprochen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es wird ein Ort sein, wo Gott persönlich auf uns wartet. Er hat die schönsten Wohnungen für uns bereitet. Himmlische Aussichten, nicht wahr? Man kann es oft kaum glauben, dass es so sein wird. Alles scheint dagegen zu sprechen. Und es gibt so viele Fragen und vieles, das wir nicht verstehen. Und andererseits ist es genau der Ort, auf den wir alle warten. Wo Gott alle unsere Fragen persönlich beantwortet und unsere Träume Realität werden. Ja, darauf warte ich. Dann hat unser Ende, Warten ein Ende. Wir wissen nicht, wann es geschieht, aber doch wissen wir, dass es geschehen wird. Und genau diese Erwartung des zukünftigen ewigen Lebens mit unserem Herrn Jesus Christus sollte unser aller tägliches Leben verändern. Lasst uns noch einmal die Bibel aufschlagen und den 2. Petrus Kapitel 3 und dort die Verse 11 und 12 gemeinsam lesen. 2. Petrus 3, 11 und 12. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss es für euch sein, ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann. Was sagt Petrus hier? Tut das Eure dazu. Was ist denn das Eure? Martin Luther übersetzt es mit Dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen. Anders gesagt, ein heiliges und gottgefälliges Leben führen. Das tun wir natürlich alle. Ein gottgefälliges Leben führen. Eine Aussage unseres Generalkonferenzpräsidenten Ted Wilson dazu lautet: Wahrhaftig auf Jesus warten und ein heiliges Leben führen, das ist ein und dasselbe. Wir alle müssen uns täglich auf diesen großen Tag freuen. Nur wer so ein Leben führt, der lebt zukunftsorientiert. Was für eine Bedeutung auf einmal das Wort Zukunft hat. Eine Zukunft, die nicht irgendwann beginnt und erst gar nicht irgendwann endet, sondern eine Zukunft, die kurz vor ihrem ewigen Beginn steht. Und diese Erwartung des zukünftigen Lebens mit Jesus verändert eigentlich unser tägliches Leben. Geht es uns so, wie Paulus es in Römer 8, Vers 25 beschreibt? Also hoffen wir auf das, was wir noch nicht sehen, und warten geduldig darauf. Ja, das christliche Leben ist eine Wartezeit, bis dass der Herr wiederkommt. Jesus war da, hat in dieser Welt gelebt, und doch muss die Welt weiter auf ihn warten. Aber wie? In Geduld. Was bedeutet Geduld? Ich glaube nicht, dass was ich jetzt sage. Gebe mir Geduld, aber sofort. Laut Wikipedia bedeutet Geduld Folgendes. Das Wort Geduld bezeichnet die Fähigkeit, warten zu können. Geduld gilt als eine Tugend. Das Gegenteil ist Ungeduld. Als Geduldiger weiß ich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit der Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten und Leiden mit Gelassenheit erträgt. Geduld ist also mit Warten irgendwo gleichzusetzen. Und oft ist in 90% der Fälle gemeint, warte doch einfach nur mal. Wenn wir aktiv auf Gott warten, ist Gott auch aktiv am Werk. Warten ist dann kein Zeitverlust. Wenn wir einen Garten anlegen, sehen wir und warten. 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 Bis die Frucht da ist. Wenn wir ungeduldig werden und beginnen, nach der Frucht zu graben, wird vieles zerstört werden. Manche Frucht braucht eben lange, um zu reifen. Und der eine, der in unserem Leben die Frucht zur vollen Reife bringen möchte, weiß genau, wie lange wir darauf warten müssen. Charles Stanley hat einmal gesagt, ein langes Warten auf Gott bringt die süßesten Früchte hervor. Wir Menschen möchten Gott immer sofort erleben. Aber in den Wartezeiten des Lebens prüft Gott die Echtheit unseres Glaubens. In diesem Prozess schult er Menschen für einen bestimmten Dienst. Eine Erfahrung, die der eine oder andere von euch bestimmt auch schon gemacht hat. Zudem durfte er erfahren, dass er in dieser Zeit des Wartens geistlich gewachsen ist. Wie oft bestürmen wir Gott mit Wünschen, Gebeten und unseren guten Ideen? Und Gott? Er scheint keine Eile zu haben. Er antwortet scheinbar gar nicht. Was hat er vor? Uns Menschen fällt es leichter zu warten, wenn wir die Gründe kennen, die zu der Verspätung führen. Gott sagt uns aber in seinem Wort, in Prediger 3, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Mit anderen Worten, Gott hat alles im Griff und er kommt nie zu spät. Geduldiges Warten ist das Loslassen einer Sache, eines Problems in die Hände Gottes. Für uns Menschen ist es mit dem Verstand oft schwierig, aber dann hilft uns nur der Glaube weiter. An einen Gott, der keine Zeitprobleme hat, der absolut souverän ist und uns auch noch Wartezeiten schenkt. Sei es zum Beispiel bei einer Schwangerschaft. Gott schenkt 40 Wochen Zeit, damit die Eltern sich auf diese neue Zeit gewöhnen können. Die Art und Weise, wie wir mit Wartezeiten umgehen, bestimmt jeder für sich selbst. Gott ist ein Gott der Güte, der Liebe und der Geduld. Lest einmal zu Hause den Psalm 145. Entgegen aller menschlichen Erfahrung ist der Schreiber dieses Psalms, und es war David, davon überzeugt, dass Gott es am Ende immer gut ausgehen lässt. Auch das göttliche Warten wird aber ein Ende haben. Es ist zurzeit noch Gnadenzeit. Eine Zeit für jeden Menschen, sich auf die Seite Gottes zu stellen. Sein Angebot anzunehmen, das da heißt, ewiges Leben. Aber Gott ist auch ein Gott des Zorns. Und er wird auch Gericht halten über alle Menschen. Und kein einziger Mensch wird später sagen können oder diesem Urteil widersprechen können. Aber ganz am Ende wird die Freude über das Geschenk des ewigen Lebens all die Menschen erfüllen, die auf Jesus gewartet haben. Sprüche 10, Vers 28 steht es. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Wir alle sind auf dem Weg nach Hause. Ich möchte zum Schluss aus dem euch bekannten Buch Vom Schatten zum Licht vorlesen, wo all das zusammengefasst ist, was uns erwartet. Peter, kommst du? Das neue Jerusalem, die Metropole der verherrlichten Erde und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein.
In der Stadt Gottes wird keine Nacht mehr sein.
Niemand wird Ruhe bedürfen oder danach verlangen.
Niemand wird müde werden.
Die Erlösten wandeln in der Herrlichkeit eines ewigen Tages, zu dessen Licht es keine Sonne braucht.
Wir werden in der Gegenwart Gottes stehen und die Herrlichkeit seines Angesichtes betrachten.
Es ist ein ungetrübtes Leben mit den heiligen Engeln und den Gläubigen aller Zeiten.
Jede Fähigkeit wird entwickelt, jede Begabung vermehrt werden.
Wachsendes Wissen wird den Geist weder ermüden noch erschöpfen.
Die größten Unternehmungen können durchgeführt werden.
Die erhabensten Wünsche werden erfüllt.
Stets neue Aufgaben fordern die Kräfte des Geistes, der Seele und des Körpers heraus.
Die Schätze des Universums liegen den Erlösten zur Erforschung offen.
Mit ungetrübtem Blick sehen Sie auf die Herrlichkeit der Schöpfung.
Sonnen, Sterne, ganze Galaxien kreisen in den Bahnen um den Thron Gottes.
Auf allen Dingen steht der Name des Schöpfers geschrieben und in allen ist der Reichtum seiner Macht sichtbar.
Und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit bringen immer reichere, herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi hervor.
Wie sich die Erkenntnis vermehrt, so nehmen auch Liebe, Ehrfurcht und Glück ständig zu.
Der große Kampf ist zu Ende.
Sünde und Sünder gibt es nicht mehr.
Das ganze Universum ist rein.
Von dem, der alles schuf, strömen Leben, Licht, Freude durch alle Bereiche des grenzenlosen Raums.
Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper verkündet alle lebende und unbelebte Natur in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude, Gott ist Liebe. Darauf warte ich. Amen.